Das griechische Wort Nekropolis bedeutet Totenstadt. Und würde man den Zentralfriedhof als solch eine Siedlung bezeichnen, wäre sie zwar nicht die größte, aber die bevölkerungsreichste Österreichs. Auf insgesamt 2,5 Quadratkilometer liegen hier geschätzterweise 3 Millionen Tote begraben. Die Stadt Wien weist zwar das 166-fache an Fläche auf, jedoch nur 2/3 an, wenn man sie so nennen will, BewohnerInnen. Der Wiener Zentralfriedhof, 1874 eröffnet, ist der zweitgrößte Friedhof Europas und nicht nur ein Ort der Totenruhe und des Gedenkens an die Verstorbenen. Er ist auch ein Ort der sozialen, religiösen und kulturellen Auseinandersetzungen, wie man begraben wird und wer überhaupt dort seine letzte Ruhe finden darf. Friedhöfe sind auch Orte der Forschung, der Medizin, wie auch technischer und machtpolitischer Maßnahmen. Wie sehr konfessionelle, soziale und politische Auseinandersetzungen den Zentralfriedhof prägten, behandelt die heutige Folge der
Geschichtskreislerei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Geschichtskreislerei, eurem Geschichte-Podcast aus Wien. Es begrüßen euch Andreas und
Walter.
Walter, wir sind kurz vor den alljährlichen Totenfesten. Bei uns, in unserem Kulturkreis, ist es ja meistens so der 1., 2. November. Ja, was Besseres als vielleicht über eine der großen Nekropolen der Stadt zu sprechen, oder? Den
Zentralfriedhof.
Was gibt's zum Zentralfriedhof zu erzählen?
Ja, der Zentralfriedhof ist der zweitgrößte Friedhof Europas, also nur Hamburg hat noch einen größeren. Ja, und ist eine der wichtigsten und interessantesten Nekropolen in einer Großstadt und hat eine lange Geschichte, gibt es seit 1874, aber es sind vorher lange Kämpfe und Auseinandersetzungen geführt worden, um überhaupt so einen großen Friedhof einzurichten.
Dazu muss man vielleicht sagen, also Nekropole ist quasi Stadt der Toten, hat ja historisch wahrscheinlich auch ein bisschen ein Vorbild. Also die Römer haben das ja eher so gemacht, dass sie ihre Toten außerhalb der Stadt an den Ausfallstraßen begraben haben und dort durchaus in so hausähnlichen Gebäuden und insofern die Stadt halt, wo die Toten leben, vor der Stadt, wo die Lebenden leben. Aber das war nicht immer so zum Beispiel bei uns, oder? Also die Tradition ist ja eigentlich eine andere.
Ja, also diese Tradition, dass man eigentlich die Friedhöfe um die Kirchen gebaut hat oder beziehungsweise auch die Toten in den Kirchen begraben hat, ist eigentlich wirklich erst mit dem Christentum entstanden. Das hängt natürlich auch zusammen mit der christlichen Mythologie, nämlich der letzte Tag, der jüngste Tag, der Tag der Auferstehung. Da sollte man so nahe wie möglich an der Kirche auch begraben sein, also um nicht sich vorzudrängeln oder dass man einfach als erster mal dran ist.
Einen guten Platz, also quasi wie die Strandliege mit dem Handtuch schon mal besetzen.
Drum waren auch die Adeligen in der Kirche begraben und alle anderen waren um diesen Friedhof, die meistens um die Kirchen herum angesiedelt waren, dort begraben.
Also das heißt, man kann sagen, so ab dem Mittelalter, europäische Stadt oder Dorf, hat jeder Kirche. Jetzt im christlichen Europa. Und rund um jede Kirche ist eigentlich ein Friedhof. Und wenn wir heute die Friedhöfe rund um die Kirchen nicht mehr sehen, dann liegt es daran, dass diese Friedhöfe einfach irgendwann einmal abgebaut wurden, geschliffen wurden. Aber im Grunde war immer Friedhof rundherum. Und wir alle sehen ja zum Teil noch so ein bisschen die Inschriften in den Kirchen. Also im Boden, in den Wänden etc., in der Kirche selbst, da sind dann quasi die privilegierten Plätze für die Adligen
gewesen. Also je höher der Rang, umso näher war man dem Altar und in der Kirche auch begraben. Also der Pöbel, die Bauern oder sonst wie wurden sowieso entweder am Feld begraben oder halt je nach Rang eben nahe zur Kirche. Was natürlich zu Platzproblemen in der Stadt geführt hat. Also die Stadt selbst hatte ja sehr viele Kirchen. Jeder von diesen Kirchen hatte so einen Friedhof und das hat natürlich an sehr viel Platz gekostet. Und ab dem Hochmittelalter haben die Städte wirklich auch Platzprobleme gehabt. Einerseits, um Häuser neu bauen zu können, Werkstätten bauen zu können, aber auch natürlich aus Verteidigungsgründen mussten eigentlich diese Friedhöfe aufgelassen werden. Man hat auch diese Friedhöfe auch immer wieder umgebaut, man musste umgraben. Also es gab so einen hohen Umlauf um diese Friedhöfe. Also ein Grab hat maximal 5 bis 10 Jahre eigentlich dort gedauert. Dann hat man eigentlich die Toten ausgegraben, man hat die Gebeine rausgeholt aus dem Grab, hat sie in diese Ossarien gelegt, also das, was man heute auch unterm Stephansdom auch kennt, dann hat die Knochen schön aufgestapelt. Also eben schön parat halten für den Tag des jüngsten Gerichtes.
Vorher hoffentlich noch gesäubert.
Es gab verschiedene Verfahren, um das auch wirklich hygienisch und trocken zu halten, aber eigentlich war je nach Bodenbeschaffenheit so, dass sowieso da eigentlich nur mehr die Knochen, wenn überhaupt noch welche da waren, vorhanden. Und die hat man eben so in das Gebeinhaus gelegt und hat eben gewartet, bis dann das jüngste Gericht kommt und die Toten wieder auferstehen können.
Ich meine, also auf den Prozess der Verwesung kommen wir später, glaube ich, noch zu sprechen. Aber ich nehme an, dass wahrscheinlich dann auch mit der Neuzeit einfach, ja, also ich sage nur Stichwort Epidemien etc., da wird sich einiges verändert haben.
Natürlich aufgrund der Epidemien fanden natürlich auch so ein Massensterben auch statt. Also das darf man nicht vergessen, das ist sonst immer so ein paar Tote pro Monat. Vor allem während der Pest in Wien mussten Massengräber angelegt werden. Also zum Beispiel bei der großen Pestepidemie von 1679 starben so schätzungsweise 12.000 Menschen täglich. Also muss man sich mal vorstellen, also vor allem in einer Stadt, die natürlich nicht so groß war wie die heutige Großstadt Wien. Und die mussten irgendwo begraben werden. Die wurden meistens dann eigentlich aus der Stadt geführt, in Massengräbern, dort einfach in große Gruben gelegt, ungelöschter Kalk drauf und wurde zugemacht. Das war schon einmal so ein erster Hinweis darauf, dass diese Friedhöfe in der Stadt nicht mehr ausreichen, um die vielen Menschen, die dort auch lebten und auch starben, dort zu begraben. Mitte des 18. Jahrhunderts überlegt man sich, was kann man eigentlich tun, um diese Friedhöfe loszuwerden, also rauszubringen. Und es gibt dann die ersten Dekrete, 1732, das erste Verbot für ein Begräbnis innerhalb der Stadt. Und ab 1784 müssten eigentlich alle Friedhöfe außerhalb des Linienwalls angelegt werden.
Der Linienwall ist wo?
Das ist der heutige Gürtel. Interessant wird es natürlich auch dann mit Josephinismus. Joseph II. War wirklich fast akribisch belegt mit dem Gedanken, er muss diese Begräbnisrituale, diese Totenkulte, dieses ganze Prozedere reformieren. Also er war so wirklich ein Aufklärer und da hat er besonders in diesem Bestattungskult ein Augenmerk gelegt. Und hat auch zahlreiche Reformen eingeführt. Also wie werden die Leichen transportiert, wie werden sie beigesetzt, welche Arten von Kalk verwendet man, die Form und die Tiefe der Gräber. Der Höhepunkt war dann, dieser der Polemik war dann auch keine Särge, das ist einfach eine Verschwendung von Holz, sondern nur dieser berühmte Klappsarg. Das heißt, man hat die Leiche in einen Klappsarg hineingelegt, hat sie hingebracht zu diesem Schacht und hat die Klappe unten geöffnet. Die Leiche ist in einem Leinentuch eingehüllt, nach unten gefallen, Kalk drauf und man konnte diesen Holzsarg wieder weiterverwenden. Was natürlich nicht besonders gut angekommen ist bei der Bevölkerung. Es gab eine ziemliche Polemik zwischen den Klerikalen und den Aufklärern. Und es hat sich dann auch in einem sehr lustigen Briefwechsel oder Flugblattwechsel, meistens von anonymen Schreibern, dann wurde das ausgetragen, wie man eigentlich richtig begraben werden möchte und was ein christliches Begräbnis überhaupt bedeutet.
Es war die Zeit der Flugschriften, ne?
Wirklich und sehr amüsant auch zu lesen. Also vor allem die Aufklärer haben sich sehr auf die Kirche eingeschossen, aber auch natürlich auf diesen ganzen Pomp, der wahnsinnig viel Geld gekostet hat. Also gibt zum Beispiel ein Zitat von einem dieser anonymen Flugblattschreiber, dass man sich also aufgrund dieser explodierenden Kosten, weil man musste Pferde haben, man musste riesig viel Priester haben, man musste wahnsinnig viel Kerzen investieren, dass man sich schon mehr von dem Begräbnis als vor dem Tod fürchten muss. Also es ruiniert wirklich ganze Familien und da muss jetzt einmal ein Ende gemacht werden. Josef II. Setzt sich da wirklich hin und macht dann ganz persönlich so Vorschriften und Regeln, wie man eigentlich begraben werden soll. Also noch Klassen und die erste Klasse soll so viel Geld kosten, hat dann so viel Kerzen, hat dann so viel Begleitung und das geht dann bis in die dritte Klasse hinunter. Und am Ende gibt es auch das Armenbegräbnis. Also es ist so, dass man natürlich auch die Leichen nicht herumliegen lassen kann, aus hygienischen Gründen. Und der Staat greift ein und lässt einfach die Toten auf seine Kosten begraben. Also auch nicht mit Pomps, das waren diese Massengräber, aber immerhin wurden sie von staatlicher Seite her entsorgt.
Also so ein bisschen die Geburt von Bürokratie und aber auch wissenschaftlichen Daten jetzt in der Behandlung sozusagen des Problems.
Also richtig ist, hier entsteht auch wirklich so ein medizinischer Sektor und auch ein sozialstaatlicher und statistischer Sektor. Ganz wichtig ist auch die Einführung der Totenbeschau. Also das war einerseits bedingt dadurch, dass es ja sehr viel immer diese Angst vor Scheintotenschaft gab. Also dass man im Sarg aufwacht und man ist noch lebendig und ist aber schon begraben, Dracula. Wobei das auch eine interessante Folge sein wird, glaube ich, dass wir mal über Vampire sprechen.
Ja, wenn es Vampire in Wien gegeben hat.
Möglicherweise gibt es ja jetzt noch, also man muss sich noch ein bisschen umschauen, wie die Leute manchmal ausschauen. Aber die Totenbeschau war auch eine medizinische Errungenschaft. Also man hat mal überhaupt einmal erhoben, an was sind die Leute gestorben, wie sind sie gestorben, aus welchen Schichten kamen sie. Also da waren zum ersten Mal statistische und medizinische Daten da, um eine weitere Epidemie zu verhindern oder halt auch dementsprechende Maßnahmen zu setzen.
Ja, und die Leichenrede hat er ja auch untersagt, der Josef, oder?
Ja, das war so dann der Höhepunkt der Auseinandersetzung, wo er gesagt hat, wozu eine Leichenrede? Also dieser Totenkult ist ohnehin alles übertrieben. Man muss aber auch sagen, die katholische Kirche war am Anfang auch nicht so super begeistert von diesem Totenkult, sondern man hat ja eh gewusst, man wird ja wieder auferstehen. Also man sollte jetzt nicht so einen großen Aufwand betreiben. Und wie die Leichenrede dann auch noch verboten wurde, dann gab es einen großen Volksaufstand. Und Josef II. Hat dann wirklich auch resigniert und hat dann viele seiner Reformen wieder zurückgezogen, weil er gesagt hat, also das zahlt sich jetzt nicht aus, da wirklich eine Auseinandersetzung mit der Bevölkerung zu führen. Wobei aber eine Menge dieser Reformen auch geblieben sind. Also dass auch eben diese Totenbeschau wurde dann etabliert und auch zum Beispiel, dass man die Friedhöfe außerhalb der Stadt verlegen muss und dass natürlich diese dementsprechende Klasseneinteilung auch bleibt, ja, weil das ja schon auch praktisch war, um so ein Mindestmaß an Vorplanung, falls ein Verwandter stirbt, auch vornehmen zu können.
Ja, und was blieb sonst noch von Josefs Reformen?
Ja, also ganz wichtig war natürlich auch, dass die 5 Vorstadtfriedhöfe, die es gab, unter anderem St. Marx und, glaube ich, im 20. Bezirk gab es, die blieben erhalten und wurden von Seiten des Staates einfach unterstützt, aber von der kirchlichen Seite her verwaltet. Aber irgendwann mit der boomenden Kaiserstadt hat es nicht mehr ausgereicht. Also diese Vorstadtfriedhöfe waren völlig überfüllt, haben nicht mehr ausgereicht. Und dann kam auch noch die Kirche dazu, gesagt, sie wollen mehr Geld haben für diese Betreuung dieser Friedhöfe. Und da hat dann die Wiener Kommune gesagt, nein, das geht nicht mehr. Das ist schon zu teuer. Wir machen das komplett neu. Wir machen einen großen Zentralfriedhof unter kommunaler Verwaltung. Da können wir das auch rational vorgehen, aus hygienischen Gründen, aus medizinischen Gründen und nehmen das praktisch so diese Oberaufsicht der Kirche weg.
Es lebe der Zentralfriedhof.
Richtig, also war so ein richtiger Gemeindebeschluss von 1866. Man richtet es ein, es gab Planungen, es gab Vorbilder. Es gibt so 2 große Vorbilder, auch so der Reformfriedhöfen. Also auch andere Städte haben sich über diese Nekropolie ja auch Gedanken gemacht.
Lass mich raten, Paris.
Paris natürlich, die Stadt des Lichtes, aber nicht nur, sondern auch natürlich auch die Stadt des Todes. Eine boomende Stadt, die größte Stadt damals in Europa.
Und der Friedhof ist Père Lachaise.
Père Lachaise, ja. Also der berühmte Friedhof. Ja.
Und die zweite Stadt weiß ich jetzt
nicht. Das war Auburn in den USA. Also der angelsächsische Raum hat sich da auch eine Mode breit gemacht, nämlich so dieser Rasenfriedhöfe. Man kennt das so viele aus amerikanischen Filmen, immer so, wenn man begraben wird, dann stehen immer die Trauergäste eigentlich so auf einem Rasen mit so sehr bescheidenen Grabsteinen. Père Lachaise war dagegen aber so sehr repräsentativ, hatte diese wahnsinnig tollen, monumentalen Bauten, diese Mausoleen von Bürgern, Künstlern, Möchtegern, Bohems. Ja, und die haben sich dort anders etabliert. Und das war die Diskussion der Stadt Wien. Wollen wir jetzt da wie Père Lachaise oder wollen wir so dieses angelsächsische Modell einrichten?
Irgendwas dazwischen?
Wie immer Wien, ein Kompromiss. Wo was dazwischen? Also am Anfang wollte man eher so eine Art diesen Rasenfriedhof einrichten. Aber Mitte des 19. Jahrhunderts fängt wieder so ein wirklich neuer Totenkult an. Also vor allem die Bürgerlichen wollen sich diesen adeligen Attitüden annähern. Die sagen ja, boah, die haben immer so tolle Begräbnisse mit so 20 Dominikanermönchen vorne und 20 Pferden und hunderte Kerzen. Wir bauen sowas auch, wir wollen Mausoleen, das neue bürgerliche Selbstverständnis und fangen dann an, in diesem neuen Zentralfriedhof auch so ganz tolle Mausoleen, Grabstätten einzurichten.
Also genau, da gibt es ja ein paar Friedhöfe in Wien, ich denke nur an Meidlinger Friedhof oder so, wo ja auch wirklich man sieht, dass da die Industriellen oder so einfach sich Denkmäler in Wirklichkeit schon setzen.
Ja, so richtig, also eine Totenstadt. Aber wenn man sich nochmal zurückgeht auf die, wie wurde eigentlich die Entscheidung auch getroffen, den Zentralfriedhof an dem Platz einzurichten, wo er jetzt auch steht. Also es waren natürlich auch immer sehr intensive Studien, die vorher erfolgt sind. Die gab es hinsichtlich, ist der Boden geeignet, um die Toten auch aufzunehmen. Also der Verwesungsprozess musste auch gefördert werden, das war ganz wichtig. Das Grundwasser durfte nicht gefährdet sein. Ganz wichtig war auch für den Zentralfriedhof, dass der Wind vom Zentralfriedhof weg von der Stadt führt, also nicht in die Stadt hinein. Also das so, das war ein bisschen auch natürlich auch immer so die Theorie, dass natürlich diese
Krankheitskeime sich mit der Luft
verbreiten. Ja, mit dem Gestank. Aber natürlich war das auch eine wichtige hygienische Maßnahme und dass es auch die Möglichkeit gab, dort also Rasenflächen und Baumgruppen anzulegen.
Du, wie ist das jetzt mit der Verwesung? Also wie viele Jahre muss ich warten, bis ich nichts mehr finde?
Ja, das hängt je nach der Beschaffenheit des Bodens ab. Ist der Boden geeignet, um relativ schnell also die Bakterien und die körpereigenen Enzyme anzuregen, damit man also diesen Verwesungsprozess, der in mehreren Stadien erfolgt, voranzutreiben? Weil zuerst trocknet ja der Körper aus, dann fangen die körpereigenen Enzyme an, sich zu entwickeln und zu verarbeiten.
Autolyse heißt das
in der Medizin, ist schon ganz interessant. Das ist an viele, viele Stufen.
Dann kommen wir zur Fäulnis, oder?
richtig. Also es fängt dann wirklich also der Körper zum Sack zum Safteln an, zum Schimmeln. Es kommen dann von außen auch noch Bakterien, Pilze dazu. Ja, und am Ende ist man dann so ein Konglomerat von Erde, Knochenresten etc. Also was natürlich jetzt interessant ist, heute verwesen ja die Leichen ja anders ein wenig, weil natürlich wir haben sehr viele Implantaten haben und Prothesen im Körper.
Und insgesamt habe ich ja gehört, dass irgendwie Böden heutzutage mehr belastet sind, weil natürlich die Menschen oft mit einer sehr starken medizinischen Versorgung vor dem Tod noch begraben werden und dann einfach, also jetzt Stichwort Chemotherapie oder so, einfach auch relativ viele Giftstoffe über die Körper wiederum in die Böden kommen.
Klar, also viele Leute sind natürlich auch vollgepumpt mit Medikamenten oder mit irgendwelchen Stoffen und das dringt natürlich auch in den Boden ein. Also da muss man immer sehr aufpassen und darum gibt es auch eine sehr starke Verwaltung, die auch immer den Boden kontrolliert. Also früher war das natürlich nicht der Fall, früher war es aber auch natürlich auch einfacher, weil der Körper verwest relativ schnell und eigentlich ist es Bioabfall am Ende und zum Teil durchaus das könnte man das auch als Dünger ansehen. Heutzutage ist es nicht mehr. Also mit all diesen Materialien, Metallen, Batterien für den Herzschrittmacher.
Defibrillator, Herzschrittmacher etc. Künstliche Gelenke dann halt wiederum. Aber prinzipiell ist es ja so, es ist ja wahrscheinlich vor allem vom Boden und von den Witterungsbedingungen abhängig, wie schnell ein Körper verwest und wie vollständig, oder? Also ich glaube, je nachdem könnte es sein, dass Knochen übrig bleiben oder nicht mal Knochen übrig bleiben oder wie schaut das aus?
Ja, also am Ende bleibt eigentlich der Knochen über, das ist das Letzte, was sich zersetzt und selbst das wird dann irgendwann mal zu Staub, also wie schon dieses Christliche sagt. Also
Staub zu Staub.
Ja, richtig, also, ja. Also am Ende bleibt eigentlich nichts mehr über. Ich glaube, das Allerletzte sind oft die Zähne, die man vorfindet. Also die sind am stabilsten in diesen oder verwehren sich am stärksten gegen diesen Verwesungs- und Fäulnisprozess.
Dabei machen es vorher so viele Probleme.
Ja, also auch hier können sich natürlich, wie wir alle wissen, Bakterien bilden, schmerzhafte Erinnerungen von uns allen. Aber am Ende des Tages ist es schon so, dass fast wird ja auch oft verwendet, um Tote zu identifizieren, die man sonst eigentlich nicht mehr identifizieren konnte, am Gebiss.
Ah ja. Naja, und im Hinblick jetzt aber auf unsere moderne industriegeschichtliche Metropole, den Zentralfriedhof, da haben sie wahrscheinlich versucht, halt möglichst ideale Bedingungen zu finden.
Richtig, also man hat den wirklich so sehr rational durchgeplant, also die Wegeführung, es sollte Verkehrsverbindungen geschaffen werden, damit man auch die Leichen rausbringt. Es sollten also die Leichenhäuser sehr großzügig geplant sein, damit man auch wirklich die Toten dort aufbauen kann, also dass sie nicht mehr lange in den Wohnungen aufgebahrt werden, sondern gleich direkt dort. Es gibt dann die Diskussion natürlich später um die Feuerbestattung, eigentlich die hygienischste Art und Weise, eigentlich die Toten zu entsorgen, wenn man das mal so diesen Begriff verwenden möchte, aber eigentlich, was ja auch aus der Antike stammt, dass man die Leichen verbrennt und sie dann in Urnen fasst. Auch hier gibt es ganz genaue Regularien. Ja, aber es waren eben heiße Diskussionen überhaupt jetzt, wie man diesen Friedhof anlegt. Und da hat natürlich die katholische Kirche nach wie vor noch ein großes Machtwort gesprochen und natürlich auch sehr reaktionäre, klerikale Kräfte haben sich da formiert.
So modern kann das Land gar nicht sein, dass die katholische Kirche nicht mitredet.
Ja, eben. Also. Und auf der anderen Seite waren halt diese bürgerlichen Liberalen, die eine Modernisierung vorantreiben wollten. Und zum ersten Mal war auch dieser Friedhof geplant als non-konfessionell. Das heißt also, alle Toten sollten gleich begraben sein. Also egal, ob das jetzt der Katholiken sind, Protestanten, Atheisten, mosaischen Glaubens, egal. Die katholische Kirche hat gesagt, das geht nicht. Also wir sind ein katholisches Land, die Leute können dort schon begraben sein, aber wir brauchen so eine Art Grenzen zwischen den Konfessionen. Das war ein langes Hin und Her. Und die katholische Kirche hat dann auch in der Nacht- und Nebelaktion auch diesen Friedhof eingeweiht. Also die Stadt wollte das selbst machen und ein Bischof hat versucht, angeblich auch um Ärger zu vermeiden, mitten in der Nacht hat er einfach diesen Friedhof als katholisch eingeweiht. Also die Liberalen mussten das hinnehmen und haben dann auch einen Kompromiss gefunden, dass es für die diversen Religionen bestimmte Sektoren gibt und dann hat man sich eigentlich so zurechtgefunden.
Wie es im Himmelreich vielleicht dann auch ausschaut.
Ja, also das, wie schon gesagt, also am Ende.
Da hat jeder sozusagen seinen kleinen Schrebergarten und alle sind glücklich.
Ja, also es ist halt, wie schon gesagt, in Österreich zum Glück nicht zu den ganz harten Auseinandersetzungen gekommen wie in anderen Ländern, aber es war natürlich immer eine Diskussion, ob ein Jude neben einem Katholiken liegen darf. Also das war etwas und das wollten gerade die liberale Stadtregierung, auch unter Löger, haben gesagt, das geht einfach auch nicht. Das muss einfach anders geregelt werden. Es gab auch Probleme hinsichtlich auch der Finanzierung natürlich am Anfang. 1874 wurde zuerst mal überhaupt der provisorische Teil eröffnet, weil das war doch mitten in der Wirtschaftskrise von 1873. Die Stadt hatte dann am Ende auch nicht so viel Geld, dass sie dann wirklich diesen Friedhof so ausbauen konnte, wie sie wollte. Es gab auch daneben auch viele Großprojekte parallel, die Hochquellleitung, die Weltausstellung, das hat natürlich alles wahnsinnig viel Geld verschlungen. Und so wurde der Friedhof so etappenweise eigentlich aufgebaut. So am ersten Mal, dass man überhaupt mal einen Friedhof hat, dann konnten sich auch die Konfessionen einkaufen. Also es gab natürlich dann die externen Geldquellen, die musste man anzapfen. Also auch das hat ein wenig diese Idee dieses Nicht-Konfessionellen erodiert.
Ich muss sagen, die 1870er Jahre müssen spannende Zeiten gewesen sein in Wien. Wir sind ja jetzt immer wieder mal drauf gekommen mit der Weltausstellung, mit den Seuchen, mit dem Prater, mit allem Möglichen. Vielleicht müssen wir einfach mal ein Wien 1870er Jahre Folge machen.
Ja, also eine riesige Baustelle einfach. Mhm. Also es tut sich wahnsinnig viel. Also man löst sich wirklich von den Resten des Mittelalters und öffnet sich hin wirklich zu einer modernen europäischen Großstadt.
Und da haben die Friedhöfe eben eine neue Bedeutung gewonnen in dieser modernen europäischen Großstadt.
Ja, sie sind also nicht nur Orte des Gedenkens und der Trauer, sondern auch der staatlichen Repräsentation. Also was wir auch schon erwähnt haben, also die Bürgerlichen wollen sich da wirklich auch etablieren als neue Klasse, als die neue herrschende oder treibende Klasse. Es gibt auch die Diskussion des Adels, dass die eigentlich da gar nicht begraben werden wollen. Sie wollen nicht mit dem Pöbel auf demselben Acker liegen. Also auch hier wiederum, die suchen nach wie vor noch ihre eigenen Grabstätten oder lassen sich privat begraben oder bis zur Kapuzinergruft. Und auf der anderen Seite kommt der Staat und sagt, okay, das könnten wir eigentlich auch nützen, um unsere Helden oder unsere Vorbilder dort auch abzufeiern und zu etablieren. Also sowohl in der Monarchie wie auch in der Republik. Und auch gerade für die Republik wird dieser Zentralfriedhof von zentraler Bedeutung. Also es werden dort sehr viele Ehrenmäler für verdiente Persönlichkeiten, natürlich meistens für verdiente große Männer, errichtet. Am Anfang fängt man an, diese ganzen Gräber, wo angeblich berühmte Komponisten oder Künstlerlagen zu öffnen, die ja quer durch über die Stadt verteilt waren. Mozart, Beethoven, die waren natürlich auch in Massengräbern. Also kein Mensch wusste mehr, wem die Knochen gehört haben. Also man hat mal irgendwelche Knochen halt einigermaßen,
die ein bisschen ausgeschaut haben wie Mozart,
eben sondieren, vielleicht nur irgendeine verweste Perücke dabei. Passt, es ist der Mozart, Ehrengrab am Zentralfriedhof. Also es ging eigentlich recht flott.
Ja, was für ein Glücklicher, der wer auch immer da ausgewählt worden ist.
Ja, also wie schon gesagt, die waren ja früher auch eben wirklich im Massengräber, weil auch dieser Totenkult ja nicht diese Rolle gespielt hat, wie eigentlich ab den Mitte des 19. Jahrhunderts und den Dekaden danach. Der Staat hat dann natürlich auch den Lueger dort zum Beispiel ein großes Grabmal errichtet, also die Luegerkirche, dieser riesige Jugendstilbau, also unten in der Gruft liegt ja dann der Sarkophag des berühmten Bürgermeisters, es werden auch weitere Honoratoren dort begraben, die Republik richtet dort Ehrenmale ein, also zum Beispiel die Präsidenten sind ja auch dort begraben, also fast alle.
Und dann im 20. Jahrhundert,
genau, ja. Genau, in der Nähe auch ihre Gattinnen, also bis auf den, glaube ich, Körner. Körner war ja, glaube ich, ein Junggeselle, aber sonst wurden auch die Gattinnen dort in die Nähe gebracht oder ja unmittelbar zu ihren Männern, aber natürlich auch die ganze berühmten Reformer der Sozialdemokratie liegen auch dort, auch Politiker der 60er, 70er, 80er Jahre, der ermordete Nittel zum Beispiel, Waldbrunner, der ehemalige verstaatlichen Minister. Also es ist wirklich so, man geht so die Geschichte der Republik durch.
Also im Endeffekt ein Spiegelbild der Geschichte der Republik im Reich der Toten.
Richtig. Aber auch natürlich auch die verdienstvollen Opfer im Kampf gegen Faschismus. Also es gibt auch sehr viele Ehrenmale dort eben von den Februarkämpfern. Es gibt ja der Spanienkämpfer ein Ehrenmal. Es gibt auch für die Opfer des Juli 27, also Justizpalastbrandes, was natürlich auch wirklich interessant ist, wenn man sich die Grabsteine ansieht, wie jung diese Menschen damals auch waren. Also das ist wirklich sehr verstörend und wirklich sehr ein arges Gefühl, wenn man sich das anschaut, also in welchem Alter die so zwischen 20 und 27 dort in diesen Kämpfen und Auseinandersetzungen auch gestorben sind. Also da gibt es eine Menge auch an Mahnmalen, die man von anderen Nationalitäten und Volksgruppen auch hat, wie zum Beispiel die tschechischen Opfer des Faschismus. Auch hier findet sich eine große Erinnerungsstätte.
Also, da nehmen wir an, ein Soldatenfriedhof der Roten Armee.
Richtig, also das ist ein sehr beeindruckendes Ehrenmal. Gleich auch neben der Luegerkirche. Auch hier sieht man auch, wie jung auch diese Menschen auch waren, die Sowjetsoldaten, die eben für die Befreiung Österreichs auch gefallen sind und gestorben sind. Und es gibt auch diese sehr klassischen sowjetischen monumentalen Figuren auch. Also nicht ganz so groß wie in Berlin, aber doch immerhin auch immer die rote Stern, selbst in Blumenform findet man am Zentralfriedhof vor.
Also im Endeffekt ein Denkmal des Selbstverständnisses der Republik zu ihrer jeweiligen Zeit oder halt auch der Siegermächte.
Richtig.
Gut, aber gehen wir noch einmal zurück in diese Anfangszeit, in diese Pionierzeit, wie man es vielleicht nennen möchte, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts unter Lou Jäger. Wie geht es denn dann weiter mit dem Zentralfriedhof?
Ja, also nachdem die erste Bauphase abgeschlossen war, dass man zumindest ein Provisorium für die vielen, vielen Toten hat, weil eben diese Vorstadtfriedhöfe aus den Nähten geplatzt sind, hat man dann angefangen, den wirklich auch so umzusetzen, wie man sich eigentlich vorgestellt hat, wie es eigentlich für eine große Stadt ein Friedhof gebührt. Er sollte sehr repräsentativ gestaltet werden. Wir kennen das jetzt, wenn man mit der 71 zum Friedhof fährt, also die klassische Verbindungslinie, dann findet man da schon beim Eingang diese zwei berühmten Säulen vor, die verzierten Leichenhallen. Es gibt ja mehrere Leichenhallen, eine für die infektiösen und für die nicht infektiösen Leichen. 1908 wird der Grundstein für die Dr. Lou Jäger Kirche gelegt. 1910 wird auch der Lou Jäger eben in diese Kirche umgebettet. Und es war ein wichtiger Bau für den Jugendstil. Und auch nach dem Ersten Weltkrieg wird dieser Friedhof erweitert. Also Karl Ehn, der Architekt auch des Karl-Marx-Hofes, entwirft auch die dritten Leichenhalle. Und es wird dann auch ein Krematorium auch eingerichtet. Also was natürlich auch eine harte Auseinandersetzung war zwischen Sozialdemokratie, Arbeiterbewegung und Liberalen auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich die Kirche, die sich nach wie vor gewehrt hat gegen die Verbrennung von Leichen. Interessanterweise gab es dann auch so Gerichtsurteile, die sich bis auf Urteile oder beziehungsweise Verdikte von Karl dem Großen berufen hat, 800 nach unserer Zeitrechnung.
Dem völkermörderischen Vater des abendländischen Europa.
Richtig, und er hat auf Todesstrafe ihn gedroht, man darf die Leichen nicht verbrennen. Also auch hier wiederum dieses Katholische, man muss ja den Körper unbeschadet halten, also weit wie möglich, um nachher die Auferstehung leichter zu machen.
Außer es sind die Körper von Ungläubigen.
Richtig, also die konnte man ruhig verbrennen, aber wie schon gesagt, die katholische Kirche hat ja hinsichtlich Verbrennen von Menschen und Körpern ja durchaus ein ambivalentes Verhältnis. Das war einfach auch so, waren wichtige Fortschritte. Und nachher hat sich dann auch nach dem Zweiten Weltkrieg, auf das werden wir ja noch eingehen, ein bisschen auch hier wiederum sich der Friedhof immer wieder um neuen Zeitströmungen und neuen Entwicklungen auch geöffnet. Was auch wichtig war natürlich auch das Geschäft mit dem Tod. Also das ist, glaube ich, auch wichtig im Zusammenhang mit dem Zentralfriedhof zu erwähnen.
Nichts ist umsonst.
Nichts ist umsonst. Auch das Hemd, das letzte Hemd hat ja keine Taschen. Also raus mit der Marie. Und dementsprechend hat sich auch dieser Totenkult mit ab Mitte des 19. Jahrhunderts auch zu einem riesigen Geschäftsmodell entwickelt. Mit der Gewerbeordnung von 1859 wurden ja viele Gewerbe liberalisiert und es waren sofort sehr windige Geschäftsleute da und gesagt, hallo, da könnte man eigentlich ein Riesengeschäft auch draus machen. Und es haben sich innerhalb kürzester Zeit sehr viele Firmen und Gewerbe etabliert, die sich einfach mit Bestattung und Begräbnis beschäftigt haben und Angebote gestellt haben. Und das ist wirklich wahnsinnig geboomt und es hat dann wirklich auch sehr überbordende Maßnahmen geführt, beziehungsweise auch so wirklich sehr ungustiösen Geschäftsmodellen. Also wir haben beinhart miteinander konkurriert. Es gab dann wirklich so, wie die haben die schon wie die Aasgeier und die Toten sind die herumgeschwebt. Also es gibt so diese schönen Geschichten.
Was für ein schönes Bild.
Ja, die schönen Geschichten. Also dass wenn wir vor allem ein wohlhabender Bürger oder Bürgerin also im Sterben lag, dann haben sie schon einfach die Vertreter dieser Begräbnisgewerbe schon in den Kaffeehäusern rundherum versammelt und haben dann sofort, also wenn sie gehört haben, der Mensch ist verstorben, sind sie raufgestürmt und haben den Verbliebenen schon die ersten Angebote gestellt. Und die waren wirklich sehr, sehr teuer und das hat man sich auch wirklich was kosten lassen. Man hat Hausmeister bestochen auf Provision, dass sie rechtzeitig melden, falls wer schwer krank ist oder schlecht aussieht, das sollte man bitte schon mal deponieren. Und wenn es zum Geschäftsabschluss gekommen ist, dann haben die Hausmeister noch eine Provision bekommen.
Das goldene Wiener Herz.
Das goldene Wiener Herz. Also das war wirklich also ein Sammelsurium auch abstruser Geschäftsmethoden und Modelle. Und das war dann aber auch irgendwie der Stadtverwaltung zu viel.
Ich wollte gerade sagen, die Stadt rettet uns alle wieder mal, oder?
Wie immer. Und das waren auch wiederum interessant. Die Liberalen haben gesehen, hallo, der Markt funktioniert nicht. Nicht nur werden die Bürger behelligt und belästigt, es wird auch nicht billiger. Also man kennt das ja auch heute noch, wenn wer verstirbt. Das gibt gibt ja noch immer so ein Grundangebot, aber dann gibt es immer so den Zwang, naja, da könnte man mal schon ein bisschen Sarg verwenden oder ein besseres Tuch fürs für die Auskleidung. Das
wird ganz schnell ganz, ganz teuer.
Wird sehr, sehr teuer. Und da hat die Stadt gesagt, das geht nicht. Und sie haben dann eigentlich den Vorschlag gemacht, wir kommunalisieren das Begräbnisgewerbe und es entsteht die, so was heute gibt, die Friedhöfe Wien.
Mhm. Und die Wien-Bestattung?
Die Wien-Bestattung.
Die mit den besten Werbesprüchen überhaupt?
Ja, also die wirklich auch das lustig, aber gleichzeitig auch geschmackvoll machen können. Und seit Ende des 19. Jahrhunderts wird das eigentlich als Monopol in Wien eben von der Stadt organisiert. Also es reicht wirklich so von der Organisierung bis auch zum ganzen bürokratischen Abwicklungen, Produktion von Särgen. Ja, und es ist eigentlich ein richtiges, florierendes Unternehmen geworden und es auch seriös vorging, auch immer sehr mit einem hohen Grad an Ethik. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden auch immer geschult für die richtige Wortwahl, auch jetzt noch. Also diese Phase der Trauer, dass man den Menschen nicht zu nahe tritt, sie aber auch nicht überredet zu irgendwelchen kostspieligen Experimenten. Also das hat wirklich extrem zu einer Professionalisierung und auch zu einer Ethisierung auch dieses Gewerbes beigetragen, dass man das einfach in die Verwaltung der Kommune übergibt.
Kommunalisierung als große Lösung sozusagen.
Ja. Mhm. Das andere war natürlich auch so ein bisschen, wie bringt man überhaupt diese Leichen und die Toten hin zum Friedhof? War auch am Anfang ein großes Gewerbe, war sehr kompliziert. Wie geht man da voran? Da musste man sich was überlegen, weil der Zentralfriedhof liegt ja relativ weit eigentlich vor der Stadt. Also auch heute noch kann man das so sagen. Also es ist nicht ganz leicht hinzukommen. Und da gab es auch die ersten Regularien relativ früh, wie transportiert man die Leichen raus? Die Simmeringer Hauptstraße war dann praktisch die Haupttransportlinie. Und da haben sich aber die Simmeringer eigentlich aufgeregt und gesagt, naja, erstens einmal, wie kommen wir dazu, dass immer diese Leichen, die möglicherweise infektiös sind, durch unseren Stadtteil durchgeleitet werden.
Die Simmeringer haben oft den Schirm aufgehabt.
Oder? Und haben sie eben gesagt, das geht so nicht. Und dann haben sie gesagt, okay, wir müssen da Regularien finden. Und es wurde auch so entwickelt, man hat dann eigene Leichenwagen entwickelt, dass die abgekapselt sind. Es wurde die Geschwindigkeit auch festgesetzt, mit welcher Geschwindigkeit diese Leichenwagen und Vorspanner durch die Simmeringer Hauptstraße geleitet.
Mindest- oder Höchstgeschwindigkeit?
Es gab eine Mindestgeschwindigkeit. Okay. Also nämlich, es musste in Trabgeschwindigkeit erfolgen. Erstens mal, dass es schnell durchgeht, dass die Straße nicht verstopft sind und dass vor allem nicht sehr viele Angehörige mitkommen und den auch wiederum den Verkehr verstopfen. Also es war einfach so schnell wie möglich eigentlich durchleiten.
Okay.
Die Simmeringer Hauptstraße war aber leider heute eine nicht sehr gute Straße und die Straßen waren schnell besetzt und vollgestopft. Man muss ja denken, so am Höhepunkt, so 1870, 80, da waren oft so 50, 60 Leichenwagen, die rausgeführt wurden. Und bei den Verhältnissen der damaligen Straßen hat das schnell zum Chaos geführt. Also musste man sich überlegen, wir brauchen was Neues. Da wurde überlegt, man legt eine eigene Eisenbahnlinie hin. War irgendwie ein bisschen zu teuer. Dann hat man den Neustädter Kanal sich überlegt, ob man da die Leichentransporte will. Das war auch nicht die beste Lösung.
Haben wir Folge, eine andere Folge, die wir haben, ist die Rohrpost. Da hat man auch noch überlegt, dass man die Leute mit der Rohrpost darüber schießt. Ja,
das ist natürlich eine immer wiederum gern erzählte Anekdote. Und es war wirklich, wurde seriös und ernsthaft im Gemeinderat diskutiert. Am Ende ist das Projekt gescheitert an den Kosten. Aber wäre wahrscheinlich eine der besten Lösungen gewesen. Es gab eben die Initiatoren. Die haben Felbinger und Hudetz und die wollten eigentlich so eine pneumatische Untergrundbahn für den Leichentransport einrichten. Das war wirklich ein sehr ausführliches Konzept, das sie vorgelegt haben. Also unter der Erde war mit einer Rohrpost die Leichen rauszuschießen. Die Vorschläge waren auch so, dass es mehrere Stationen gab, also eine zentrale Leichenhalle. Auch hier wiederum also interkonfessionell, also vor allem also katholisch, protestantisch, mosaisch. Dort sollte also zu günstigen Preisen auch praktisch das Ritual der Verabschiedung erfolgen und dann rein in diese Kapsel und abschicken, aber keine Feier mehr am Zentralfriedhof. Also relativ rational und schnell abzuwickeln, war auch immer so ein bisschen getarnt, auch als liberales Modell, aber natürlich war das auch ein Geschäftsmodell. Und es hätte dann auch so eine Bahn gegeben, so quer durch die Stadt, wo man mehrere Stationen hätte einrichten wollen, wo man die Leichen hingebracht hätte und am Ende dann nach Simmering rausgebracht. Ist aber auch aus finanziellen Gründen wieder gescheitert.
Könnte man heute vielleicht wieder einbringen, Gemeinderat?
Ja, also vielleicht mit dem U-Bahn-Bau, das wäre natürlich auch möglich. Ich meine, theoretisch, zeitlang wurde auch die Toten mit der Straßenbahn rausgeführt, also eben mit auf der Linie 71, also vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg.
Mit Fahrkarte oder ohne Fahrkarte?
Ja, die Fahrkarte wurde schon vorher bezahlt. Okay. Also ich glaube, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg war man überhaupt froh, dass man die Leichen rausbringt. Also das sind auch so Dinge, die natürlich immer wiederum, wo kann man noch Geld gewinnen und wo ist es adäquat, eine Entscheidung zu treffen, dass man eigentlich so schnell wie möglich das Problem löst und nicht aufs Geld schaut. Also das ist gerade in verwesenden Leichen ist da
ein bisschen Druck da.
Immer ein bisschen Druck dahinter, genau. Am Ende hat man sich dann entschieden für den motorisierten Verkehr. Also es wurden dann eigentlich die ersten LKWs oder PKW-ähnliche Kombis angekauft und auch konstruiert. Und man hat dann eigentlich eben mit motorisierten Fahrzeugen die Toten am Zentralfriedhof gebracht.
Die waren wahrscheinlich immer schon schwarz.
Die waren immer schon schwarz. Also schwarz ist ja in unserer Kultur einfach die Farbe der Trauer. Und dementsprechend hat man das auch so gehandhabt.
Das hat sich ja bis heute so gehalten. Der Friedhof heute, was gibt es dazu zu sagen?
Ja, der Friedhof ist wirklich so ein lebendiger Ort, der sich natürlich auch immer so gesellschaftlichen Entwicklungen anpasst etc. Also wir haben so diese klassische Einteilung natürlich nach Konfessionen. Es gibt den alten und den neuen jüdischen Friedhof, wobei das natürlich eine besondere tragische Geschichte ist. Der alte jüdische Friedhof liegt ja beim Tor 3 in der Nähe. Der wurde eigentlich auch von den Nationalsozialisten dann natürlich geschändet. Nach dem Zweiten Weltkrieg war er komplett verwahrlost. Es gab auch massive Bombentreffer dort. Also danach hat man eigentlich auch die Toten einfach dort so oder die gewühlten Gräber einfach so gelassen. Die Nazis haben sich sogar dort an den Toten bedient, haben Gräber geöffnet, haben die Gräber geschändet und haben Schädeln entnommen, haben sie nach Berlin zum Vermessen geschickt, also in einer Rassenwahntheorie. Danach, erst ab den 80er, 90er Jahre, wurde man sich bewusst, dass man eigentlich diesen jüdischen Friedhof wiederherstellen muss. Das ist ein Teil der österreichischen Zeitgeschichte auch ist und auch natürlich auch Respekt ist gegenüber den Toten. Leider ist es ja nach wie vor noch so, dass dieser jüdische Friedhof oft geschändet wird, also neonazistische Umtriebe gibt es nach wie vor. Ein, zwei Jahren gab es, glaube ich, auch so eine Brandstiftung auch am Friedhof. Also immer wiederum eine Gefährdung. Es gibt aber natürlich auch die anderen Religionen, also die protestantischen, evangelischen. Es gibt natürlich auch die buddhistischen jetzt. Also das ändert sich natürlich auch mit der Zunahme neuer Religionen oder Religionszugehörigkeiten der österreichischen Bürgerinnen und der Wiener Bürgerinnen. Und daneben gibt es auch noch andere Friedhöfe. Es gibt einen Waldfriedhof, also wo man sich einfach nur inkriminieren lässt und dort verstreut wird.
Und dann gibt es einen Friedhof, über den hast du mir in der Vorbereitung erzählt. Da muss man jetzt ein bisschen schlucken fast schon. Den sogenannten Babyfriedhof, oder?
Ja, der Babyfriedhof ist wirklich einer der traurigsten Orte, dieses Friedhof. Also wenn man dort verweilt, man kommt ja wirklich fast ins Heulen. Also da werden alle Babys, also Frühgeburten oder Fehlgeburten, die weniger als 500 Gramm wiegen, werden dort begraben. Alles gilt nach dem Bestattungsgesetz immer als Frühgeburt unter 500 Gramm. Und da werden so 20, 30 Babys in einen Sarg zusammengelegt und ins Krematorium gebracht und dort Feuer bestattet. Also da bleibt dann ganz wenig über und zu bestimmten Terminen werden dort die Babys begraben. Wenn man dort mal spazieren geht und vorbeigeht, wie schon gesagt, herzzerreißend, das sind so sehr kleine Gräber. Die Angehörigen, die Verwandten dort legen dort einfach so Puppen ab oder Teddybären oder etc. Also das ist auch so ein Ort, der natürlich auch sehr dazu geeignet ist, auch wirklich einmal darüber nachzudenken, über die Trauer von Menschen. Und das ist also wirklich für viele Menschen ein Ort auch des Trostes ist. Also das hat da wirklich der Zentralfriedhof auch wirklich gut gelöst. Dass man hier auch einen Platz schafft und das nicht einfach nur sagt, okay, das vergraben wir irgendwo, sondern dass man sehr wohl für diese jungen Menschen, die halt nur ein paar Stunden oder vielleicht Tage auf dieser Welt sind, dass man denen auch natürlich einen Ort gibt zum Erinnern. Das andere ist natürlich auch, es gibt so die Anatomie, dass auch hier wiederum Menschen, die ihren Körper und der Medizin zur Verfügung gestellt haben, die wurden auch am Zentralfriedhof begraben, bis 2009, glaube ich, anonym. Auch das hat man geändert. Da gibt es jetzt einen Hain, wo diese Menschen, die sich auch für die Medizin da bereitgestellt haben, dass man sie auch namentlich nennt und dementsprechend auch dort ehren kann. Also das ist auch hier wieder so ein neuer Platz. Und immer wiederum, es gibt auch einen Tierfriedhof jetzt so. Also das,
tatsächlich?
Ja, es gibt so, also wo man sein Lieblingstier, sein Haustier auch dort begraben kann, ist natürlich etwas beschränkter auch. Aber zum Teil sind da wirklich auch fast so Mini-Mausoleen, also für irgendwelche Hunde und Katzen. Auch das bietet der Zentralfriedhof und ist eigentlich so, finde ich, schon ein richtiger Platz auch, um das einfach diesen gesellschaftlichen Anforderungen sich zu stellen und auch den Leuten, die einfach um ihr Haustier trauern, auch hier eine Möglichkeit gibt, sich dieses Tieres zu erinnern.
Liebe kennt keine Grenzen und gerade in dieser Begräbnis- und Erinnerungskultur geht es ja auch viel um einfach Liebe.
Ja, genau. Und jeder von uns oder viele von uns hatten ein Haustier und wie das gestorben ist, hat man wahrscheinlich Rotz und Wasser geheult. Also das ist schon legitim, dass man sowas auch anbietet. Ja, das ist auch eine private Entscheidung, inwieweit man da sehr viel Geld investiert oder ja, das einfach wirklich schnell und rasch im Tierkrematorium erledigt.
Ja, vielleicht hat der eine oder der andere eben die Idee bekommen, jetzt rund um diese Allerseelen, Allerheiligen Feiertage oder auch irgendwann einmal im Winter den Zentralfriedhof zu besuchen, eventuell einfach Blumen oder eine Kerze an irgendeinem unbekannten Grab niederzulegen? Oder gäbe es irgendeinen Teil, den du sehr empfehlen kannst, den man besuchen kann?
Ja, also der alte jüdische Friedhof ist nach wie vor so ein Ort, der wahnsinnig spannend ist, also mich immer wiederum sehr beeindruckt. Aber natürlich auch diese Ehrenmale, die sind zum Teil auch moderne Architektur aufweisen. Also da gibt es also, haben sie wirklich namhafte Bildhauerinnen und Bildhauer auch dort etabliert und beziehungsweise haben auch da wichtige Kunstgegenstände produziert für diese Mahnmale und daher auch dort einmal hinschauen und sich auch der österreichischen Zeitgeschichte zu vergewissern und da kommt man immer auf neue Aspekte drauf.
Ja, und nach diesem ein bisschen doch eher schweren Thema vielleicht noch eine freudige Ankündigung. Walter und mir macht ja das Podcasten so viel Spaß, deswegen haben wir ja einen zweiten Podcast Kriegen nicht genug. Und der zweite Podcast heißt Grätzlgeschichten und Walter, vielleicht willst du kurz was dazu sagen?
Ja, wir produzieren für die Stadt Wien einen Podcast, der sich immer mit einem Bezirk auseinandersetzt und wobei wir den Schwerpunkt auf einen bestimmten Platz oder eine bestimmte Gegend legen und über diesen Platz versuchen wir auch diesen Bezirk zu erklären und zu erläutern.
Ich schlage vor, folgt nicht nur der Geschichtskreislerei auf Instagram oder in den unterschiedlichen Podcast-Apps, sondern auch den Grätzlgeschichten. Abonniert ihn und hört bei uns aber natürlich auch wieder rein in 2 Wochen. Bis dahin verabschieden sich Andreas und
Walter.
Wichtige Information.
Behandelt der Wiener Friedhofsführer von Werner T. Bauer zwar den Zentralfriedhof nur als einen von vielen Wiener Friedhöfen, so erfährt man nicht nur vieles über den Friedhof an sich, sondern auch über die Geschichte des Begräbnis- und Bestattungswesens in Österreich. Zum Teil köstlich amüsant sind die anonym publizierten Polemiken der Anhänger der josephinischen Aufklärung und deren konservative Kontrahenten, erschienen im Falter Verlag 2004. Der stadteigene Betrieb Wiener Friedhöfe bietet einiges an Informationsmaterial über den Zentralfriedhof an. So gibt es einen ausführlichen Band über die Ehrengräber und Faltpläne zum Orientieren auf dem doch sehr unübersichtlichen Gelände. Übrigens Shop der Wiener Friedhöfe. Für FreundInnen des Bienenhonigs besteht die Möglichkeit, von den friedhofseigenen Imkern Honig zu beziehen, deren Völker ausschließlich am Zentralfriedhof den kostbaren Nektar einsammeln. Einen Besuch ist auf jeden Fall auch das Bestattungsmuseum am Zentralfriedhof wert. Hier kann man neben den fantasievollen Uniformen der sogenannten Bomfineberer auch allerhand an Werkzeugen, Einrichtungen und Instrumenten betrachten. In der jährlich stattfindenden Langen Nacht der Museen, jeweils am 1. Oktober Samstag des Jahres, besteht die Möglichkeit, sich schon mal probeweise in den Holzpyjama, wie einer der unzähligen Wiener Begriffe für den Sarg lautet, zu legen. Und zur musikalischen Einstimmung vor einem Besuch des Friedhofs auf jeden Fall Es lebe der Zentralfriedhof von Wolfgang Ambros anhören. Lustig makaber wurde das Lied zum 100-jährigen Jubiläums des Friedhofs komponiert. In der Tradition des lieben Wiener Augustins singt Ambros von einem Platz, an dem die im Leben geführten Kämpfe und Auseinandersetzungen vergessen und belanglos geworden sind. Klerikale und Sexarbeiterinnen, ja sogar Juden und Araber tanzen in einem rauschenden Fest der Toten miteinander. Schön wäre es, wenn das auch vor dem Ableben funktionieren würde.